Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und heute sprechen wir über Veränderungen, denn die Welt verändert sich derzeit gefühlt mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und das betrifft unter anderem auch unser Gesundheitssystem. Die Digitalisierung zum Beispiel konfrontiert uns alle mit neuen Möglichkeiten, aber natürlich auch mit Risiken. Und die Krankenhausreform zwingt gerade viele Kliniken dazu, sich ganz neu aufzustellen. Aber wie lässt sich die Veränderung gut umsetzen? Worauf kommt es bei gutem Change Management an? Und wie können Führungskräfte dafür sorgen, dass auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Veränderungen gegenüber positiv eingestellt bleiben und nicht zum Beispiel durch Ängste oder fehlendes Verständnis zu Bremsern werden? Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Facharzt und Führungskräftecoach Dr. David Goldberg. Er begleitet Führungskräfte und Kliniken durch Change-Prozesse und kann aus eigener Erfahrung viel darüber berichten, was wichtig ist, damit Veränderung gelingt, warum dabei Kommunikation ganz besonders wichtig ist und welche Fehler dabei häufig gemacht werden.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Herr Dr. Goldberg, schön, dass Sie heute bei uns hier in dem Podcast sind. Wir sprechen über das Thema Veränderungsprozesse und Change Management. Sie waren ja auch im September bei uns beim Innovationsforum im Ärzteverlag und haben darüber einen sehr spannenden Vortrag gehalten. Warum ist denn dieses Thema aktuell für Kliniken so besonders relevant?
Ja, hallo Frau Hanke. Also letztendlich ist es so, und das wissen letztendlich auch alle, die in Kliniken arbeiten oder Kliniken verantworten, dass wir vor vielfältigen Herausforderungen stehen. Also das heißt, wir haben einerseits rasante technologische Entwicklungen, wir haben aber auch massiv steigende Kosten, Personalkosten, Energiekosten und viele andere Einflüsse. Strenge Regulierung, demografischer Wandel ist kein neuer Aspekt und letztendlich auch eine immer besser informierte Patientenschaft, die sich immer mehr auch informiert und mit vielen Fragen kommt. Also auch da sind die Aufwände deutlich größer geworden in der normalen Patientenversorgung. Und das heißt, Change Management ermöglicht es Kliniken, sich diesen ja eigentlich permanent veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, um letztlich handlungsfähig zu bleiben. Und das ist entscheidend, um zu beleben, um auch letztendlich die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und die Abläufe in der Effizienz zu steigern und letztendlich auch innovativ zu bleiben, sich überhaupt anpassen zu können.
Das heißt, sich dem zu verweigern und zu sagen, wir machen es nicht, ist im Grunde keine Option, oder?
Ja, nein, keine Option. Das geht überhaupt nicht. Ja, das ist wieder der Wunsch zu sterben, sozusagen.
Das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen sprechen wir heute mal darüber, wie man es richtig macht, dass es auch gelingt. Was fällt denn konkret in diesen großen Begriff Change Management? Welche Aufgaben fasst man darunter zusammen?
Naja, letztendlich ist Change Management ein Begriff, der die systematische Planung umfasst, Umsetzung und Überwachung von Veränderungsprozessen. Und das heißt, die Aufgaben reichen letztlich dann von der Analyse der Ist-Zustände und der Entwicklung von auch Zukunftskonzepten bis hin zu Medizinkonzepten, zur Steuerung der Veränderungsprojekte und der Verankerung neuer Abläufe im Klinikalltag. Das heißt, von Strategie bis runter ins Frontend in die Operationalisierung. Und das heißt, genauso wichtig ist dann die Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden, also auch Schulung der Mitarbeitenden, um neue Kompetenzen zu vermitteln, Sicherheit zu geben, Vertrauen in die neuen Prozesse, in die neuen Veränderungen, neuen Strukturen. Und letztendlich dann die Begleitung der emotionalen und auch mentalen Anpassungsprozesse. Also das heißt, hier ist durchaus auch der Fokus auf den Menschen gelegt.
Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie nimmt man die Mitarbeitenden alle mit? Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist diese Abgrenzung zwischen Change Management und Projektmanagement. Das wird ja auch oft nicht ganz so klar voneinander abgegrenzt. Was ist der Unterschied?
Ja, das ist richtig. Gut, dass Sie es fragen. Also Projektmanagement ist tatsächlich eher so ein bisschen die technische Abwicklung. Das heißt Methodik, Technik. Und das bedeutet also, dass Projektmanagement sich primär auf die technische Abwicklung von Projekten konzentriert. Also das heißt Berücksichtigung von Zeitplanung, Budgetierung, Qualitätskontrollen, Einhaltung von Zielen, auch der Nichtziele und fokussiert auch auf den Ressourcenverbrauch und Einhaltung von Budgets, während Change Management sich auf die menschliche Seite der Veränderung konzentriert. Das heißt also, es geht hier um die Beeinflussung von Gestaltung der Unternehmenskultur und auch die Motivation von Mitarbeitern und die Schaffung einer Basis für dauerhafte Veränderungen, die letztendlich getragen wird durch ja immer noch die Menschen im Unternehmen und gerade in Kliniken, wo also Menschen mit Menschen für Menschen arbeiten, braucht es natürlich eine genaue Betrachtung und Begleitung durch ein Change Management.
Was sollte ein gutes Change Management denn mitbringen? Kann man das irgendwo lernen? Was für Qualifikationen sind wichtig, um diese Aufgaben gut zu erfüllen?
Ja, gute Frage. Es gibt natürlich auch wirkliche Management-Studiengänge oder Management-Qualifikationen, in Change-Management-Qualifikationen. Und mir ist wichtig, hier auch nochmal abzugrenzen. Ne? Also ein Betriebswirt oder ein Volkswirt oder ein Jurist oder auch ein Mediziner ist nicht per se ein Manager. Ja? Und das gilt es nochmal abzugrenzen. Das heißt, ein erfolgreiches Change-Management erfordert also nicht nur Kenntnisse in BWL oder VWL oder in Organisationsentwicklung, sondern eben auch in echtem Management. Also das heißt, im Umgang mit Ressourcen vorangestellt der Mensch, aber auch der Psychologie und auch Kenntnisse in Kommunikationswissenschaften. Und diese Fähigkeiten kann man natürlich durch spezielle Kurse, Zertifikate oder ganze Studiengänge in Change Management erwerben. Und in wirklich guten, qualifizierten Management-Studiengängen, wie zum Beispiel Executive MBAs oder auch Master-Studiengängen, also zum Beispiel Master of Science, können mittlerweile Change-Management-Kenntnisse erworben werden. Ja, und diese werden oft von Universitäten oder Fachhochschulen oder auch privaten Weiterbildungsanbietern angeboten. Hier gilt es aber dann da auch tatsächlich zu schauen, was sind akkreditierte Studiengänge, die auch wirklich die Anforderungen abbilden. Ja. Und mein Kenntnisstand ist allerdings, dass viel zu wenige Führungskräfte diesbezüglich qualifiziert sind.
Ganz viele haben ja auch einfach keinen Management-Studiengang hinter sich, sondern wenn wir jetzt in die Kliniken schauen, sind das Ärztinnen und Ärzte. Ne? Wie können die diese Fähigkeiten erwerben, die man dafür braucht?
Ja, letztendlich ist es tatsächlich so, dass man sich dann nochmal in die Schulbank setzen muss oder vielmehr vor den Rechner, wenn es ein Online-Studiengang ist, und sich tatsächlich nochmal diese Kenntnisse in Form eines Management-Studiengangs, und ich sag mal, das sind dann durchaus 1 bis 2 Jahre Zeit, die man nochmal investieren muss, wenn es ein Executive MBA ist, auch an Wochenenden verbringen muss. Und ich weiß, worüber ich rede. Ich durfte das 2-mal machen. Ich habe Master of Science in Gesundheitsmanagement und nochmal ein Executive Management MBA gemacht in General Management. Klar, das ist nochmal Lernen. Aber ganz ehrlich, Management und Führung sind nun mal Berufe der Wirksamkeit. Die sollen, wollen und müssen gelernt werden. Keiner fällt vom Himmel und ist Manager.
Ist das denn in der Praxis so, dass die Leute, die es machen, auch tatsächlich diese Qualifikation haben? Also es gibt Ärztinnen und Ärzte, die machen nochmal den MBA drauf, weil sie vielleicht in Richtung Chefarztposten streben, aber viele ja auch nicht. Wird das in der Praxis von Leuten gemacht, die diese Qualifikation auch haben? Oder ist es eher so ein hemdsärmliches Angehen von wegen, wir machen jetzt einfach mal?
Ja. Einfach, ja. Mein Erleben ist häufig, und ich kenne relativ viele Krankenhäuser in Deutschland, ich kenne ca. 80 Kliniken. Und in der Betrachtung, wenn ich mir das genau anschaue, was Qualifikationen angeht, erlebe ich oftmals das Prinzip, wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, wird zum Projektmanager oder Change Manager und wird in Programme eingeschleust und übernimmt dann Verantwortung. Und das versuchen diese Menschen natürlich also wirklich beherzt und versuchen sich da auch ja wirklich Mühe zu geben, diese Aufgaben zu erfüllen. Aber es ist und bleibt nun mal so, es sind Methoden, es sind Kenntnisse, Qualifikationen hinten dran und die erlernt man nicht von der Hand in den Mund. Und die Themen sind ja viel zu wichtig, als dass wir hier irgendwie auch nur ein bisschen Spielraum hätten. Nach dem Motto, wenn es nicht geklappt hat, probieren wir es halt nochmal. Das heißt, die Ressource Zeit und Mensch ist überschaubar. Wir haben auch nicht ausreichend Anläufe, um Menschen immer wieder mitzunehmen, um sie in einen neuen Anlauf für Change Management oder Projektmanagement einzugliedern oder zu beteiligen, weil wenn das einmal schiefläuft, ist die Enttäuschung groß. Die eingebrachte Arbeit, das Engagement, das führt dann zu Enttäuschung und Frustration. Das heißt, das muss von Anfang an sitzen und dessen müssen sich natürlich die Hauptverantwortlichen bewusst sein, die dann Change Manager benennen und in die Aufgabe einbringen.
Was kann denn schiefgehen? Also wenn da jetzt Leute diese Aufgaben übernehmen, die im Grunde nicht die nötige Fähigkeit, Qualifikation dafür haben, was sind so Probleme, die dann auftreten können?
Naja, letztendlich kann es zu erheblichen Widerständen kommen. Widerstände müssen gemanagt werden. Ja? Das heißt, denen muss man begegnen. Man muss sich genau anschauen, wo kommen die her? Ist es eine Überforderung? Ist vielleicht zu wenig Wissen über Sinn und Nutzen? Und das heißt, wenn Menschen in Widerstand gehen oder eine Belegschaft, Mitarbeiter in Widerstand gehen, das kann zu erheblichen Verzögerungen führen, zu erhöhten Kosten und letztendlich auch zum Scheitern von Projekten, Change-Management-Projekten. Und das heißt, Mitarbeiter können sich tatsächlich dem Wandel widersetzen oder sich entfremdet fühlen, was letztlich dann auch die Arbeitsmoral und Produktivität massiv beeinträchtigt.
Haben Sie ein Beispiel vielleicht irgendwie aus Ihrer Arbeit, wo man das mal ein bisschen plastischer machen kann, wie sowas passieren kann?
Ich sage mal so, allein aus der Betrachtung, früher haben wir gesagt, bis 6 Monate ist es ein Projekt und ab 6 Monaten ist es ein Problem. Und die Projektlaufzeiten, die ich früher noch Anfang 2000 bis 2010 betreut und auch betrachtet habe, waren Projektlaufzeiten von, ich sage mal, 3 bis 6 Monaten, vielleicht auch mal 12 Monate, wenn es ein größeres Projekt war. Und dann habe ich beobachtet, auch vor allem, wenn ich oftmals gerufen wurde, dann in, ich nenne sie gerne gebrauchte Projekte, also das heißt Projekte, die bereits begonnen wurden und von anderen angeführt wurden, aber letztendlich dann am Scheitern waren die Laufzeiten schon wesentlich länger. Das heißt, da haben wir gesprochen von 24 Monaten, 36 Monaten und das heißt, die Teilnahme an Projektsitzungen, auch durch Entscheidungsträger, fanden zum Teil nicht mehr statt. Also das heißt, das Engagement nahm ab. Und dann so ein Projekt aufzugreifen, sozusagen als Projektcoach oder Projektretter, das ist dann schon schwierig, muss man sagen. Ne? Aber dann lastet auch wirklich viel Verantwortung drauf. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie, wir operieren dann nicht im Unternehmen oder in der Klinik, sondern wir operieren an der Klinik. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Metapher, ein gutes Bild, dass derjenige, der hier operiert in einer Klinik, der sollte das auch können. Ja? Und das ist genauso auch bei Projekt- oder Change Management. Derjenige sollte wissen, was er tut. Er öffnet sozusagen den Situs der Klinik, nimmt Change vor, Veränderungen vor und sollte dann diesen Situs auch wieder schließen, nicht wahr? Und von daher, das braucht Methodik, Qualifikation, Know-how, sodass diese OP am Unternehmen auch tatsächlich gut zu Ende geführt wird. Ansonsten haben wir viel zu viele offene Baustellen, offene Situs auf gut Deutsch. Und was dann wirklich auch zum Ausbluten an Kraft und Energie einer solchen Klinik führen kann. Und das wiederum kann dann wiederum enden, und auch das habe ich schon erlebt, dass dann komplette Projektprogramme zusammengestrichen werden. Ne? Also von 30 Projekten runter auf 5. Ne? Dass man gesagt hat, wir schmeißen jetzt einfach über Bord, weil wir es einfach nicht mehr schaffen. Das raubt zu viel Kraft und Energie und wir lösen uns jetzt davon und konzentrieren uns wieder auf wenige, aber zielgerichtete Projekte, die noch gut am Laufen sind, die Vitalität aufzeigen und Engagement und Leidenschaft und wo wir auch die Mitarbeitenden haben. Und damit kommen wir dann auch schlank noch durch die Tür durch.
Aber es wäre vielleicht nicht unbedingt alles das, was nötig gewesen wäre, oder? Also wenn man dann Projekte zusammenstreicht, die hat man ja aus guten Gründen mal aufgesetzt und dann ist es, also es klingt jetzt gerade so, als wäre es am Ende ein bisschen zufälliger, wofür die Motivation noch reicht und was man zu Ende bringt.
Ja, das nicht unbedingt, aber es ist eine Betrachtung der Ressourcen. Und wenn wir aufgrund der Vielzahl an neuen Einflüssen oder Anforderungen an Kliniken und auch Geschäftsführungen, Vorstände, müssen die Ressourcen neu gemanagt werden. Allein als das KHZG aufkam mit den ganzen Programmen, die umzusetzen waren, forciert, musste die Ressource neu verteilt werden. Ja? Weil klar, es gab Fördergelder, auf der anderen Seite aber nicht mehr Fachkräfte. Also das heißt, die Fachkräfte, die man hatte oder in der IT hatte oder auch in den Kliniken, die man braucht, um solche Projekte umzusetzen, die waren endlich. Und von daher galt es jetzt, die Ressourcen neu zu verteilen und neu zu planen. Ja? Und das führt dann zur Einstreichung tatsächlich von bereits laufenden Projekten. Ja? Das ist keine Seltenheit.
Wir haben gerade schon über Qualifikation gesprochen. Sie hatten das in Ihrem Vortrag auch, diese Möglichkeit, es ja auch während des Jobs zu lernen. Auch Ärztinnen und Ärzte können es lernen, Führungskräfte im Pflegebereich und so weiter. Wie erleben Sie das? Also wie ist da die Bereitschaft, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen und überhaupt solche Kurse, solche Weiterbildungen zu besuchen?
Überschaubar. Also, weil ansonsten hätten wir ja sicherlich eine Menge qualifizierter Mitarbeitende, die darauf Lust haben, die engagiert sind, die sich rauslösen wollen, auch mal aus den klinischen Prozessen. In der Pflege erlebe ich das schon deutlich engagierter, weil die Pflege natürlich aufgrund der Akademisierung selbst mal per se einen Weg gefunden hat, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, also weg vom Bett. Und nochmal rein in die Bücher und in die Qualifizierungskurse einzusteigen, an Studiengängen teilzunehmen, um sich auch als Führungskraft zu qualifizieren. Aber per se ist das zum Beispiel im ärztlichen Bereich meines Erachtens nur teilweise zu finden. Also tatsächlich, wenn Chefärzte sich noch qualifizieren wollen über ein MBA und dann teilnehmen. Aber letztendlich ist der Druck auch nicht mehr da. Ja, das war nochmal ein anderer Druck im Jahr 2000 und Co. Da gab es nochmal den Bedarf, sich zu überlegen, wie man sich interessant macht oder ob man nicht eine andere Qualifikation noch anbietet, neben der fachlichen Expertise und fachlichen Qualifikationen. Aber das ist eigentlich vorbei. Und von daher sehe ich, ehrlich gesagt, da zu wenig Interesse, das wirklich von Grund auf substanziell zu lernen und mit Freude, Leidenschaft und was es eben braucht, Motivation dann auch anzugehen und dann dieses Wissen auch tatsächlich umzusetzen.
ist ja dann eher, wenn Sie es jetzt mit 2000 vergleichen, wo man als Arzt, als Ärztin diese Qualifikation noch braucht, um auf dem Arbeitsmarkt spannender zu sein. Es hat sich gedreht, ne? Im Grunde ist die Verpflichtung jetzt bei den Arbeitgebern, bei den Kliniken gelandet. Was können die denn tun, um ihre Mitarbeitenden, die schon da sind, dazu zu motivieren, sich in den Bereich einzubringen? Gerade bei dem Stress, den die sonst auch schon so haben.
Ja, viele entsenden tatsächlich dann ja identifizierte Potenzialträger, ja, oder High Potentials oder High Performer in solche Programme, das heißt aufgrund von Mitarbeitendengesprächen, in denen solche Potenziale entdeckt werden und dann auch ja weitergereicht werden können an eine Personalentwicklung. Die werden dann letztendlich gefragt, ob sie nicht teilnehmen wollen und werden dazu motiviert und vielleicht auch eine Perspektive in Form einer Karriere dargestellt, das heißt von innen heraus Potenzialträger zu entwickeln. Oder aber es werden tatsächlich eigene Programme aufgelegt. Also auch das habe ich erlebt, dass zum Beispiel in Führungskräfteentwicklung mehr und mehr stattfindet. Und hier habe ich großartige Beispiele von Kliniken, die das wirklich substanziell aufbauen und wirklich gut machen. Und wo ich auch die Führungskräfte, ich sag mal, online erlebe. Also die sind da, die sind präsent. Da hat man mit wirklich Bedacht Führungskräfte ausgesucht. Und das ist schon, wenn man das mal dann sieht, auch als Trainer, ich bin dort ja auch als Führungskräftetrainer unterwegs oder als Coach, das ist schon eine Mannschaft, mit denen kann man schon auf gut Deutsch mal auch was rocken. Ja? Die sind da. Ne? Und da ist dann nicht der Geschäftsführer, die Geschäftsführung alleine, sondern da merkt man, da ist eine Mannschaft und die stehen Schulter an Schulter. Klar, da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Aber im Wesentlichen, da merkt man schon, dass das Team und der Team-Spirit nochmal ein anderer ist, als wenn das eben nicht berücksichtigt wird, wie wichtig das ist, dass man sich hier als Führungskräftemannschaft aufstellt. Weil ganz ehrlich, die Last darf nicht nur auf zwei oder vier Schultern ruhen, sondern das muss durch die Linien gezogen werden, über alle drei Linien hinweg und dann über die verschiedenen Hierarchieebenen. Die Leute müssen in die Kraft gebracht werden und in ihre Rolle verstehen, sich identifizieren damit und dann wird auch ein Schuh draus auf gut Deutsch. Ja.
Wir sind jetzt direkt wieder zurückgekommen zu diesem Thema Team Spirit und alle mitnehmen und dass man eben auch das auf eine breite Basis stellt. Wie kann das denn gelingen? Also auch das ist ja eine Verantwortung des Managements, Dinge so zu kommunizieren, dass so etwas entsteht und die Leute auch mitgehen, was die Veränderungen betrifft. Worauf kommt es da an?
Naja, ich möchte vielleicht nochmal zuerst darauf eingehen, was schwierig ist. Und zwar, wenn man Change beginnt, ist tatsächlich ein Fehler, wenn man zum Beispiel als Geschäftsführung oder als Change Manager auftritt und Change verkündet und kommuniziert, ja, dann gilt eben nicht nur der verbale Anteil, nicht nur das gesprochene Wort, nicht nur die Schrift oder die Mitarbeiterzeitschrift, sondern eben, jetzt ist ganz wichtig, das zu verstehen, auch der gesamte non- und paraverbale Auftritt. Das heißt, die komplette Konkurrenz des gesprochenen Wortes mit Energie und Körperhaltung, das muss eins sein. Und wir verkennen das oftmals, aber wir sind hochsensitive Wesen und wir lesen Körpersprache, Kongruenz, Authentizität aus. Das heißt, diese unsichtbare innere Haltung muss absolut stimmig sein. Und das ist Führungskommunikation. Ja, das ist eigentlich schon Kommunikationskunst. Ja? Und das darf kein Glück sein, wenn solche wichtigen Momente, in denen Change verkündet wird oder Programme vermittelt werden und Strategien vermittelt werden, das darf kein Glück sein, ob die richtigen Botschaften dann rüberkommen. Denn die Mitarbeitenden lesen diese Kommunikation hochsensitiv aus, bemerken jede Schwäche, jede Fragwürdigkeit und beantworten das natürlich dann auch gegebenenfalls mit Misstrauen und mit Widerstand. Und hier werden meines Erachtens noch viel zu viele Fehler gemacht, die dann auch nicht mehr aufgeholt oder wettgemacht werden können. Und deswegen im Umkehrschluss bedeutet es also ganz wichtig, die Kommunikation zu bedenken, die Kommunikation auch zu würdigen und sich selbst auch zu prüfen, vielleicht auch Feedback zu holen oder sich zu trainieren, zum Beispiel auch durch einen Kommunikationstrainer und einen Führungskräftetrainer, der einem Rückmeldung gibt, ob die Kommunikation klar, offen, konsistent, authentisch, ja, glaubwürdig und regelmäßig dann auch erfolgt, ja, mit dem Plan, der dann vorgelegt wird. Also das macht auf jeden Fall Sinn, denn hier passieren meines Erachtens noch viel zu viele Fehler und darf man sich eben nicht wundern, wenn die Mitarbeiter da letztendlich ausscheren oder in Widerstand gehen und das als nicht glaubwürdig halten. Also es ist ganz wichtig, dass Mitarbeiter, die müssen verstehen, warum Veränderungen notwendig sind. Die müssen verstehen, welche Ziele verfolgt werden und wie diese letztendlich auch die Organisation und sie persönlich betreffen werden. Und das ist wichtig. Das heißt, kurzum, die Regel lautet, kommuniziere viel und vor allen Dingen mit allen, immer und jederzeit, vergess keinen, ansonsten ist der nachher im Widerstand und letztendlich auch lieber einmal zu viel als zu wenig und wie gesagt, vergiss niemanden dabei, ganz wichtig.
Wie geht man denn damit um, wenn das Widerstände auslöst oder vielleicht auch erstmal Ängste, vielleicht auch erstmal Unsicherheiten auslöst, das ist ja klar, ne? Das Veränderungen auch immer damit verbunden sind. Die Dinge bleiben nicht so, wie sie waren, und das macht den Menschen erstmal Angst. Wie kann man da so gut kommunizieren, dass diese Ängste im besten Fall gar nicht erst entstehen oder wenn sie da sind, dass man die Menschen gut abholt?
Ganz wichtig, da eine Sensibilität und eine Sensitivität zu zeigen, Verständnis zu zeigen und mit diesen Ängsten auch umzugehen, also Respekt zu zeigen. Ja? Also Respektlosigkeit geht da schon los, wenn ich sage, ach, jetzt machen Sie sich mal keine Gedanken, das wird schon. Ja? Das ist eigentlich schon eine Respektlosigkeit und da geht es schon los. Und deswegen ist es wichtig, das anzunehmen, genau zuzuhören, Fragen zu stellen, vielleicht auch sich das Ganze mal präzisieren zu lassen. Was genau sind die Ängste und wovor, was sind die Befürchtungen? Das heißt, darauf einzugehen und einen offenen Dialog zu führen. Also eine Kultur zu etablieren des offenen Dialogs, auch immer damit wir wissen, wo stehen wir eigentlich. Oder auch dann die Möglichkeit zu bieten, dass Ängste und Bedenken ohne Nachteile oder Befürchtungen geäußert werden können. Und das schafft natürlich auch Vertrauen. Ja? Und dann zudem kann man natürlich zusätzlich Unterstützung anbieten, wie Coaching oder Mentoring. Und entsprechend Programme aufbauen. Es gibt jetzt einen großen Träger, einen konfessionellen Träger, die machen das gerade. Die gehen in Transformation in 7 Stufen und etablieren jetzt Coaches. Ja? Das heißt, die begleiten den Prozess. Das kann sehr wichtig sein und hilfreich sein. Und dabei ist es also auch wichtig, respektvoll mit den Bedenken und Ängsten umzugehen und aber auch klarzustellen, meines Erachtens, dass wir über das Ob hinweg sind. Also ich sage immer, wir sind über das Ob hinweg, es geht um die gemeinsame Gestaltung des Wie. Und das ist wichtig, dass das erkannt wird. Also das lässt auch letztendlich die Kräfte und Energien kanalisieren. Und darum geht es eigentlich. Also Ängste zu kanalisieren hin in eine konstruktive Energie und nicht in eine stockende, bremsende, blockierende Energie, sondern zu kanalisieren hin zu, was könnte eine gute Lösung sein, was ist dir wichtig, was brauchst du auch von uns, von Seiten der Führung, damit du verstehst, dabei bist. Also nicht ob, sondern wie.
Das ist das, was wir am Anfang hatten. Ne? Diese Frage, gibt es überhaupt eine Alternative zu den Veränderungen, die anstehen?
Ja. Und da muss ich auch mit Haltung dann dran sein, dass es kein Zweifel da ist, ne? Dass der Change stattfindet. Und ich sage immer, wichtig ist, dass wir jetzt verstehen, jetzt haben wir Ressourcen möglicherweise noch, um es selbst zu gestalten. Und das ist natürlich besser, als gestaltet zu werden irgendwann. Ne? Also wenn dann erstmal ein Sanierer im Haus steht, ne? Und dann wird forciert saniert, da ist kein Gestaltungsspielraum mehr und dann werden wir gestaltet. Von daher sage ich immer, lass uns jetzt die Chance nutzen, wenn wir alle begriffen haben, über das Optionen weg, wie wir das gemeinsam freudvoll gestalten können mit den besten Ergebnissen, bevor das eben von anderen übernommen wird.
Das heißt, wann ist ein guter Zeitpunkt? Das Problem ist ja, in den guten Zeiten sieht man vielleicht den Druck, die Notwendigkeit nicht unbedingt, dass Veränderung nötig ist. Und wenn man es dann sieht, ist es manchmal schon zu spät. Wann sollte man es tun?
Ah, Frank, sehr gute Frage. Also ich behaupte mal, ich hatte echt einen guten Management-Ausbildung. Ja, also ich hatte einen amerikanischen Management-Studiengang und die sagten mir, das habe ich damals gelernt, Anfang 2000 war das, ein guter Manager, ein gutes Unternehmen konsolidiert oder macht Change immer dann, wenn es ihnen gut geht. Weil dann sind die Ressourcen da. Und das ist ja logisch, ja. Aber viele warten so lange oder verschleppen es, bis es den Unternehmen schlecht geht. Das heißt, bis sozusagen die Veränderung, der Change unausweichlich ist. Nur was haben wir dann für eine Situation? Naja, der Druck zur Veränderung ist jetzt unausweichlich groß und wir haben keine Ressourcen mehr. In der Regel sind die schon so knapp geworden, dass wir darüber nicht mehr verfügen. Und Change Management, Transformation, Projektmanagement benötigen erhebliche Ressourcen. Und meistens sind wir dann in einer Situation, in der auch deutlich wird, dass auch der Träger oder die Trägergesellschaften sich nicht ausreichend darum gekümmert haben, dass viel zu wenig Know-how ist und glauben, dass allein das Einsetzen der Geschäftsführung jetzt Heilbringer sein könnte. Das muss gemeinsam getragen werden. Da muss auch mit Bedacht müssen die richtigen Manager zur richtigen Zeit reingeholt werden. Weil oftmals sehe ich dann, dass sie dann die guten Manager auch nicht mehr bekommen, ja, weil sie nicht ausreichend Angebote machen können. Wer will denn auf ein sinkendes Schiff gehen und da versuchen, in der letzten Minute irgendwie was zu retten? Das sind dann schon eher, ist die Frage, sind das dann Helden oder sind die wahnsinnig? Aber die Guten, die wirklich Guten, die werden sie an der Stelle möglicherweise gar nicht mehr bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das klar haben, Management ist ein Beruf der Wirksamkeit und der muss erlernt werden. Das ist so. Und deswegen, ja, in den guten Zeiten, da wird gewerkelt, da wird gechanged, da geht Transformation los und da sollten wir starten damit und eben nicht warten, bis es nicht mehr anders geht. Ein Kollege von mir sagte das mal, der nannte den Begriff Organizational Burnout. Ja, das heißt, am Ende ist es nur noch viel Zocken und wir versuchen mit den Restressourcen, die wir haben, irgendwas zu stemmen, sind möglicherweise in einem Aktionismus verfallen. Der Kardiologe oder der Arzt nennt das Kammerflimmern, ja, viel Zucken, wenig Auswurf. Der Kollege nennt das Organizational Burnout und letztendlich ist genau das. Und dann sind wir an einem Punkt, an dem immer weniger geht und wir erstarren und dann nachher nur noch abkühlen und das war's.
Das klingt erschreckend und trotzdem ist es ja eine Situation, in der sich Kliniken befinden, wenn sie es eben nicht rechtzeitig in den guten Zeiten gemacht haben. Jetzt gibt es diesen riesigen ökonomischen Druck, jetzt steht uns die Krankenhausreform ins Haus und es wird viel Notwendigkeit für Veränderungen geben in der nächsten Zeit. Wenn es jetzt schwierig ist mit den Ressourcen und so weiter, Kopf in den Sand stecken ist ja trotzdem nicht, ne? Also irgendwas sollte man tun. Was raten Sie denen?
Also letztendlich gilt es, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu stellen. Und das geht los top-down. Das heißt, der Träger, Aufsichtsräte müssen klar haben, wen sie sich reinholen in der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung muss klar haben, auch, und das geht tatsächlich schon bei Persönlichkeitsdiagnostik und Menschenkenntnis los. Wer hat denn das? Das haben doch viel zu wenige. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich Führungskräfte trainiere, das sind Führungskräfte vom Frontend, das heißt und der unteren Hierarchieebene. Aber das sind nicht die Entscheider. Aber wenn wir wirklich gut werden wollen, dann müssen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das heißt, Führungskräfte müssen dafür sorgen, in diesen Zeiten, dass sie die richtigen Potenzialträger finden und entwickeln, intern oder von außen gewinnen können. Und da erlebe ich zum Beispiel häufig auch in Verhandlungen, dass dann plötzlich auf 1,50 Euro geguckt wird. Ja, und das darf nicht die Frage sein, weil wir brauchen also exzellente Führungskräfte, die gut qualifiziert sind, die auch letztendlich eine klare Priorisierung vornehmen, also um die Ressourcen auf die wichtigen Projekte zu fokussieren und diese Ressourcen auch effektiv nutzen und vor allen Dingen die ständige Kommunikation in den Vordergrund stellen. Also ist es eigentlich, ne, wenn man die richtigen Dinge in der richtigen Zeit, in der richtigen Reihenfolge macht, Priorisierung und Fokussierung, dann dürfte das auch in schwierigen Zeiten und bei wirtschaftlichem Druck funktionieren. Und so können meines Erachtens auch Kliniken unter Druck noch erfolgreich Veränderungen implementieren. Und dann sind die Bohrlöcher vielleicht kleiner, aber immerhin, das sind Bohrlöcher, die wir setzen können und die wichtig sind, um eine Entlastung vielleicht zu erzeugen oder auch Change Management voranzubringen. Und es sind nicht mehr die großen Würfe, aber auch da einen Schritt nach dem anderen von Tag zu Tag. Besser von Woche zu Woche, besser von Monat zu Monat, besser in die richtige Richtung gehen. Ja.
Welche Rolle spielt eine Vision in dem Zusammenhang mit den Veränderungen? Also, dass man wirklich so ein Ziel hat, so eine Vision, wohin das gehen soll. Wie wichtig ist das, dass man das hat?
Das kann schon sehr entscheidend sein, ne? Weil es braucht auch Mut. Und es braucht auch, eine andere Flughöhe. Ja? Also, wenn ich bemerke, dass ich mit dem Unternehmen auf dem Markt bin und das einfach nicht bietet, was es braucht, dann kann es sein, dass sogar Change Management zu kleinteilig gedacht ist. Dann müssen wir über eine komplette Neuausrichtung sprechen, das heißt möglicherweise über Transformation. Und wenn wir jetzt mit den neuesten Gesetzgebungen, die letztendlich auch strukturelle Veränderungen bedeuten, dann müssen wir meines Erachtens schon über Transformation sprechen. Nur wenn Sie noch nicht mal über Change nachgedacht haben, dann haben Sie mit der Transformation natürlich so einen echten Klotz vor der Nase. Das heißt, Sie brauchen erstmal überhaupt die Kreativität, die Idee, was es braucht, um jetzt einen sich möglicherweise komplett verändernden Markt und Anforderungen zu stellen, um ein Unternehmen in Transformation zu bringen. Also nochmal viel großteiliger zu denken und dazu braucht es zunächst mal eine Vision. Und das heißt, eine Vision ist eine echte Vision. Also so wie sagen wir, in den 60er Jahren eine Vision war, I see a man on the moon, ist es die Frage, wie soll Krankenhaus in 10 Jahren aussehen? Wie soll Klinik überhaupt noch existieren? Und diese Vision zu nutzen, aufzustellen, das muss für die Veränderung formuliert werden. Und das heißt, da müssen natürlich auch die Träger abgeholt werden. Und die müssen schon verstehen, wo es eigentlich hingeht und was sie wollen. Ansonsten wird auch eine Geschäftsführung nicht viel erreichen können, wenn der Träger nicht mitmacht oder der Aufsichtsrat. Ja? Auch im Aufsichtsrat muss Qualifikation hinterlegt sein. Und das ist viel zu selten gegeben. Und das ist ein echter Risikofaktor. Also Vision und daraus dann abgeleitet konsistent Taktik, Ziele, strategische Ziele, also eine Strategie und mit Kommunikation dieser Ziele und dann heruntergebrochen lang-, mittel- und kurzfristige Ziele.
Womit fängt man denn an? Also wenn man jetzt sieht, wir können nicht so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, die Notwendigkeit für Veränderung ist da, der Druck ist da. Was sind die ersten Schritte?
Letztendlich ein klar definiertes Ziel. Also das heißt, wir brauchen Ziele, die realistisch sind, im realistischen Zeitraum auch erreicht werden können, die klar definiert sind, vielleicht auch klare Nicht-Ziele, also was wollen wir nicht erreichen damit. Auch manchmal ist es wichtig, klar zu haben, was wollen wir nicht. Das Monitoring, die Anpassung der Prozesse sind dann weitere kritische Schritte. Dann natürlich engagierte und qualifizierte Führungskräfte, wie ich eben schon sagte, effektive Kommunikation, Einbeziehung aller Beteiligten und eine Kultur, die Veränderung unterstützt. Und nur weil sie eine wertschätzende oder vertrauensvolle Kultur der Veränderung benennen, heißt es nicht, dass wir sie haben. Also es braucht schon mehr. Das muss wirklich durchdrungen werden und glaubwürdig und echt authentisch gelebt werden von jeder Führungskraft. Und das bedeutet wiederum, man muss sich die richtigen Leute ranholen und dann ist es ein echter Erfolgsfaktor. Und diese Führungskräfte sorgen dann dafür, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, weil sie verstehen, worauf es ankommt. Und dann klappt es auch. Da bin ich mir sicher.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Goldberg. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie konnten einigen wertvollen Input für die Veränderungsprozesse mitnehmen, die bei Ihnen in der nächsten Zeit eventuell anstehen. Und falls Sie Fragen haben, Anregungen oder mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.